Hallo, meine lieben Zuhörer und Zuschauer draußen an den Geräten. Wir dürfen Sie wieder begrüßen zu einer weiteren, aus meiner Sicht sehr spannenden und hoffentlich interessanten Podcast über unser Thema Prostatakrebs und so weiter. Und ich darf ihn unschwer erkennen an meiner Seite, Chefarzt Dr. Jörn Witt hier in der Klinik Belle Etage. Hallo Jörn, schön, dich an meiner Seite zu haben.
Hallo Ludger, schön, dass du da bist und dass wir darüber sprechen. Ja.
Ja, wir kommen dann mal wieder zu einem sehr interessanten Thema, was wahrscheinlich vielen von uns Männern, vielleicht so in meinem Alter und so weiter, betrifft. Aber da wird Jörn uns jetzt vielleicht mal eine kleine Einordnung zu geben. Und zwar reden wir heute über das Thema gutartige Prostatavergrößerung. Jörn, was ist das?
Was ist das? Genau, also die Prostata ist ein Fortpflanzungsorgan, liegt unterhalb der Blase und ist dazu da, dass die menschliche Rasse sich fortpflanzen kann. Da wird alles zusammengemischt im Rahmen des Samenergusses und kommt
Okay.
dann eben über den Penis heraus. So. Der einzelne Mann braucht dieses Organ nicht, der kann ohne das leben, ja? Oder die Prostata leben. Die Prostata hat die Eigenschaft, dass sie im Laufe des Lebens häufig größer wird. Die Ursachen dafür sind eigentlich nicht ganz klar. Bei dem einen ist das der Fall, bei dem anderen eher weniger. Ja, aber es ist schon ein großer Teil der Männer, die im Laufe ihres Lebens irgendwelche Probleme mit der Prostata entwickeln. Schwacher Harnstrahl, häufige Miktion, Gefühl, die Blase wird nicht leer.
Wollte ich gerade sagen, das sind ja so die Fragen, wenn ich sage, gutartige Prostatavergrößerung, ist ja immer die Frage, dann merke ich das ja nicht so direkt, weil ich sehe es ja nicht, sondern woran merkt man das? Das
Genau.
sind ja gerade schon so die ersten Punkte, wo ich sage, woran merkt man es?
Genau, also im Gegensatz zum Prostatakrebs, den man einfach nicht merkt, merkt man die gutartige Vergrößerung schon. Nicht jeder, also es gibt eine Korrelation zwischen der Größe der Prostata und der Wahrscheinlichkeit, dass Beschwerden auftreten. Ja, also je größer die Drüse, desto wahrscheinlicher ist, dass Beschwerden auftreten. Aber es gibt auch Leute, Männer, die haben sehr große Drüsen und merken davon gar nichts. Aber
Okay.
die typischen Beschwerden sind dann eben die eben schon angesprochenen schwacher Harnstrahl, häufiges Wasserlassen, Gefühl, die Blase wird nicht leer, manchmal auch gehäufte nächtliche Miktion, manchmal auch Drangbeschwerden, also das Gefühl, die Blase ist voll, da muss man sehr schnell zur Toilette. Das sind so die typischen Dinge, die im Rahmen der gutartigen Vergrößerung der Prostata häufiger auftreten.
Okay, bemerkt man das? Ich sag mal, man merkt diese Beschwerden, geht dann zu seinem Urologen und der kann das dann, wie feststellen?
Ja, also letztlich geht der Patient wahrscheinlich zum Arzt, ja, und der wird entweder ist ein Urologe oder der wird weitergeschickt zum Urologen. Die Größe der Prostata kann der Arzt, der Urologe durch eine Ultraschalluntersuchung feststellen, am besten vom Enddarm her, da kann man die Größe sehr genau bestimmen.
Das kann, das macht schon mal der
Das macht
Niedergelassene,
ein normaler
der
Urologe, das ist
Urologe, genau.
eine typische Geschichte. Wobei aus meiner Sicht eigentlich da schon noch mehr dazugehört. Also man soll einen standardisierten Fragebogen verwenden, wo typische Fragen zum Wasserlassen gestellt werden. International immer gleich ist, sogenannte IPSS, ja, International Prostate Symptom Score. Ja, das ist so das Erste, wo man anfängt, damit überhaupt man einen Eindruck hat. Dann gehört nicht nur die Bestimmung der Größe der Prostata dazu, sondern natürlich auch ein Ultraschall vom Harntrakt, also wie sieht die Blase aus, wird die leer, eine Urinuntersuchung macht Sinn und dann hat man Eindruck, wie die Situation des jeweiligen Patienten ist, um dann eine mögliche Therapie zu entwickeln. Ja.
Wo würdest du definieren, ist der Punkt, dass der niedergelassene Urologe, sagen wir mal, besser den Patienten zu dir empfiehlt?
Ja.
Wo
Das ist eine gute Frage. Das Typische, also erstmal hier können wir auf dieser einen Folie sehen, dass das so eingeteilt ist und in diesem Bereich BPO, ne, Benign Prostate Obstruction, da ist so der Bereich, wo man dann eigentlich auch was tut. Alles andere ist nicht ganz so wichtig. Das Erste, was man typischerweise tut, ist, dass man Medikamente gibt. Ja, und wenn die nicht mehr funktionieren, dann ist der niedergelassene Urologe derjenige, der dann typischerweise sagt: Hören Sie mal, Herr Müller, die Blase wird nicht gut leer und trotz der Medikamente haben Sie diese ausgeprägten Beschwerden. Sollten wir darüber nachdenken, ob man da nicht einen Eingriff durchführt, um den Weg quasi wieder freizumachen.
Ja, ich denke mal, das ist für unsere Zuhörer und Zuschauer ja ein ganz wichtiger Punkt, zu verstehen, ab wann der niedergelassene Urologe dann sagt und auch warum er das dann sagt, sodass man auch
Ja.
keine Bedenken und keine Angst haben muss, wenn er dann
Ja.
den Patienten zu dir
Also erstmal ist das
weiterleitet.
rein patientengesteuert. Ne? Also das heißt, wenn der Patient sagt, wegen den Beschwerden möchte ich jetzt was unternehmen, dann ist das der richtige Zeitpunkt. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass es manche Patienten gibt, die da sehr viel Bedenken vorhaben. Das sollte man ein bisschen nehmen, denn die Lebensqualität kann man häufig schon sehr stark verbessern und das ist dann für den Patienten gut, braucht keine Medikamente mehr und läuft nicht alle halbe Stunde zur Toilette.
Jetzt hast du schon zweimal das Stichwort Medikamente aufgeworfen. Bringt mich natürlich zu der Frage, wie kann man das behandeln? Was kann
Ja,
man?
genau. Wie gesagt, das Erste sind die medikamentöse Therapie, über die sprechen wir heute nicht,
Ja.
weil das wäre dann zu lang, sondern mehr über die operativen Maßnahmen. Und da ist das Prinzip eigentlich immer sehr ähnlich. Man muss das Gewebe, was im Weg ist, entfernen, ja, auf
Okay.
irgendeine Weise. Das ist also im Grunde wie ein Abflussrohr, so rohrfrei. So.
Ja, diese Metapher kriege ich zwar jetzt den restlichen Tag nicht mehr aus dem Kopf, aber sehr verständlich.
Ja, genau. Und hier haben wir das mal so auf dem Bild zu sehen. Da sieht man hier die Blase oben, ja, und hier drunter sind diese knotige Prostata, das ist die vergrößerte Prostata, die ist halt im Weg, der Urin kann nicht raus oder schlecht raus, weil die Harnröhre in der Prostata abgedrückt ist. So, und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, das zu behandeln. Durch die Harnröhre ist das erste, offen chirurgisch ist das zweite oder minimal invasiv ist das dritte. Letztlich ist aber das Ziel eigentlich immer relativ ähnlich. Man möchte das Gewebe, was im Weg ist, möchte man beseitigen. Ja? Und das ist so das typische Vorgehen. Das hier ist so aus einer offenen Chirurgie. Man möchte das quasi dieses Gewebe entfernt und dann bleibt dann nur noch eine Höhle übrig. Hier sehen wir das nochmal im anderen Bild, jetzt ein bisschen von der Seite dargestellt, hier auf der rechten Seite. Man sieht, dass hier eine Höhle zurückbleibt, wenn man das durch die Harnröhre macht oder offen chirurgisch bleibt eine Höhle dort, wo die Prostata gewesen ist. Und die muss sich erst mit einer neuen Schleimhaut überziehen,
Okay.
dass das Ganze abgeheilt ist. Und in der
Okay.
Zwischenzeit kann es Drangbeschwerden geben, Infektionen oder Blutungsneigung. Und das braucht halt Wochen, 2 Monate oder sowas, bis das überwachsen ist und bis sich das Wasserlassen dann wieder komplett normalisiert hat, braucht es dann eben noch ein bisschen länger, bis zu 6 Monaten halt. Ja. Und die meisten Verfahren haben diesen Nachteil, dass eine Höhle verbleibt. Nicht? Und das sehen wir dann auf diesem Bild, hatte ich eben schon gesagt, nicht, dass es also bluten kann oder dass man zumindest in den ersten Tagen auch einen Katheter einlegen muss und spülen muss. Und dass eben eine Drangproblematik bestehen bleibt. Später können auch Blasenhalsverengungen auftreten. Oder das ist auch häufig, dass die Ejakulation hinterher nicht mehr nach vorne rauskommt, sondern in die Blase geht, nennt sich dann retrograde Ejakulation. Das sind so die Dinge. Und das Ganze hat auch ein bisschen was mit der Größe zu tun. Je kleiner die Drüse, sehen wir hier auf diesem Bild,
Ist dann noch größer.
desto andere Therapiemöglichkeiten stehen zur Verfügung. Eins, was wir machen, ist dieses Rezym, also Wasserdampftherapie. Dadurch kann man das Gewebe verkleinern, ohne dass man so eine Höhle schafft. Das ist eins
Ah, okay.
der zwei Verfahren ohne Höhle. Es braucht aber ein bisschen länger, bis der Erfolg da ist. Es ist nicht so, als wenn ich das Gewebe wegschneide, braucht es halt Wochen, bis da ein
Okay.
Endzustand erreicht wird. Ist aber sehr minimal invasiv. Das Typische ist, dass man das Gewebe ausschält oder mit einem Laser herausholt. Da gibt es so verschiedene Größen, bis zu 150 Milliliter große Drüsen kann man damit behandeln. Das ist das, was eigentlich so das Typische ist. Was wir auch noch machen und wo es keine Größengrenze gibt, ist halt das Ganze roboterassistiert zu machen, also das Gutartgewebe dann zu entfernen. Und da kann man eine Höhle eben auch vermeiden, entweder indem man die Harnröhre selber, diesen Schlauch, erhält direkt oder hinterher
Okay.
eine Anastomose macht, also diese Strukturen wieder verbindet und dadurch auch wieder diese unangenehmen zeitweiligen Nebenwirkungen vermeidet. Auch ist beim roboterassistierten Vorgehen die Wahrscheinlichkeit für eine antegrade Ejakulation, also dass der Samenerguss in die richtige Richtung geht, höher als bei anderen Verfahren.
Okay.
Ja.
Das heißt also nur noch mal ganz kurz so für mich, einfach nur so eine Abstufung. Von durch die Harnröhre ist das Erste. Das machen wir aber eher nicht.
Ja, wir machen schon mit dem Rezym, wenn die Drüse entsprechend klein
Ach
ist,
so,
dann ist das
okay.
ein gutes Verfahren. Ja. Ansonsten bieten wir auch das HoLEP an, also diese Laserenucleation. Laser klingt immer super, ist aber letztlich nur
Ja?
Einbringen von Energie, nichts
Ah,
anderes.
okay.
Ne? Deswegen nicht besser als andere Verfahren, sondern nur eine Möglichkeit halt.
Ja,
Ja.
jetzt hast du uns natürlich hier die einzelnen Verfahren erläutert. Darf ich mal fragen, haben wir denn alle Optionen
Alle
hier
Optionen
für
unserer,
eine
genau.
optimale Therapie?
Richtig. Und auch entsprechend der Größe können wir die Patienten, der Größe der Drüse, können wir die Patienten dann entsprechend beraten. Hier haben wir nochmal so ein Bild, wie die deutschen Leitlinien das aufbauen. Das muss man jetzt nicht alles sehen, aber die haben auch so einen größenbasierten Ansatz. Ja, auf jeden Fall, vielleicht nochmal zu dem roboterassistierten Vorgehen. Das ist eigentlich ein sehr hochwertiges und sehr gutes Vorgehen, insbesondere wenn die Drüse etwas größer ist, weil es für den Patienten wirklich sehr, aus meiner Sicht, große Vorteile bringt. Allerdings in der normalen Krankenhäusern ungern durchgeführt wird, weil es defizitär ist. Also es kostet mehr, als dass es einbringt. Ja, wir können es hier in der Privatklinik anbieten. Von daher ist das etwas, was sich zumindest privat oder selbstzahlender Patient dann mal überlegen kann, ob das für ihn in Frage kommt.
Ja.
Genau.
Wenn du das jetzt weißt, was ist die beste Methode bei der operativen Behandlung einer solchen gutartigen Prostatavergrößerung? Was würdest du sagen? Wo?
Ja, das hängt A von der Beschwerdesymptomatik ab, aber B auch von der Größe der Drüse. Wenn es kleinere Drüsen sind, dann würde ich eher zu Rezym neigen, also einen möglichst minimal invasiven Eingriff zu machen. Wenn die Drüsen größer sind, dann ist aus meiner Sicht ein großer Vorteil die roboterassistierte Chirurgie. Hier sehen wir das übrigens auch nochmal auf diesem Bild. Nicht, dass so sieht eine so Höhle aus, nicht, also ohne dass man da jetzt eine Laserenukleation oder hier nach einem Robotereingriff, da ist eben keine Höhle vorhanden und das hat schon einen großen Vorteil. Man kann man auf die Spülung verzichten und der Patient kann nach sehr kurzer Zeit wieder Wasser lassen. Das ist dann schon sehr schön. Und dann treten halt diese ganzen Probleme, die wir am Anfang gezeigt hatten, die alle auftreten können, eben auch nicht auf. Ja.
Okay, sehr gut. Welche Gerätschaften, wenn ich da mal so fragen darf, welche Gerätschaften braucht man dazu? Ich meine, Roboter assistiert, ich denke mal, das ist wohl
Das
klar.
ist klar.
Das ist,
Ansonsten braucht man halt
wobei
hier.
Roboter assistiert, kannst du vielleicht einen Ton, einen
Genau,
kurzen.
also Roboterassistenz, da können wir auch noch tatsächlich eine eigene Folge mal zu machen. Was ist das überhaupt? Weil,
Ich würde auch gerne unseren Zuschauern mal das Gerät mal zeigen,
ja,
weil
genau,
das.
das planen wir ja auch. Nein, also Roboterassistent ist ein minimalinvasives Vorgehen, also
Kein Schnitt mehr, kein großer Schnitt
kein
mehr.
kleiner Schnitt, 8 mm Schnitte.
Ja, 8 mm gegen.
So wie man Gallenblasen halt operiert, nur dass man das nicht mit den eigenen Händen macht, sondern dass die Bewegungen der eigenen Hände auf Instrumente, die an den patientenseitigen Teil des Roboters angebracht sind, übertragen werden. Und dadurch kann ich genauer arbeiten und die Instrumente haben Gelenke, sodass ich also viel besser arbeiten kann, was in dem dreidimensionalen Körper nun mal erforderlich ist.
Okay, also den Roboter hatten wir. Was brauchen wir denn noch? Oder zum Beispiel
Genau.
dies.
Und ansonsten braucht man halt für die endoskopischen Maßnahmen endoskopische Geräte, also Spiegelinstrumente, die zu einer normalen Ausstattung gehört. Ein Laser, wenn man Laserenucleation macht oder Rezym, das ist, erfolgt ja auch endoskopisch. Da braucht man dann diesen Generator, mit dem der Wasserdampf dann generiert wird. Ja.
Okay, haben wir aber alles hier und werden wir hoffentlich auch mal in einem Podcast, werden wir
Auf
uns
jeden
das mal
Fall.
zeigen, dann gehen wir mal runter und
Ja.
dass du uns das mal live oder beziehungsweise mal wirklich zeigst, weil ich glaube, es ist ja vielleicht einfach auch mal interessant für unsere Zuschauer und für mich natürlich auch, weil wenn man in Vollnarkose operiert wird und das Gerät nie gesehen hat, ist es ja vielleicht auch mal interessant, sowas zu
Auf
sehen.
jeden Fall, das haben wir ja auch schon in Planung, da mal so einen Klinikrundgang jetzt in der nächsten Folge zu machen. Ja.
Okay.
Okay.
Dann sind wir für heute
Ja.
schon wieder durch. Meine Damen, meine Herren, insbesondere meine Herren, wenn ich nochmal auf den,
Aber auch die Damen sollen die Herren mal schicken zu den
genau,
Urologen, ne?
wenn ich nochmal auf den Anfang verweisen darf, wenn Sie solche Beschwerden bei sich selbst feststellen, die gutartige Prostatavergrößerung, scheuen Sie sich nicht. Gehen Sie zu Ihrem Urologen Ihres Vertrauens. Oder kommen Sie auch gerne direkt hier vorbei. Scheuen Sie nicht den Gang hier hin. Wir haben jetzt einmal beleuchtet, dass man sehr, sehr gut mit technischen Mitteln eine gutartige Prostatavergrößerung behandeln kann.
Genau, die Lebensqualität verbessern kann in vielen Fällen. Das ist ja, glaube ich, das Entscheidende.
Und was soll ich dem noch hinzufügen, wenn der Fachmann das schon sagt, da kann ich wirklich nur sagen, haben Sie Vertrauen in Ihren niedergelassenen Urologen. Wenn es sein sollte, kommen Sie hierher, kommen Sie zu Herrn Dr. Witt, kommen Sie zu Jörn und lassen Sie sich untersuchen. Und weil mit solchen, ich sag mal, Einschränkungen muss man nicht leben, da kann man heute wirklich sehr, sehr gut.
Genau.
Kann man da was, kann man da therapeutisch sowas behandeln?
Genau.
Wenn Ihnen unser Video gefallen hat, liken Sie uns.
Kommentar da lassen, abonnieren und ja, bis zum nächsten Mal, Ludger. Vielen Dank.
Sehr gerne. Und dass du dich immer meinen blöden, neugierigen Fragen stellst, finde ich ja sowas von grandios, klasse.
Sind ja nicht blöd, sondern wichtig.
Freut mich. Und wenn wir dann ein bisschen dazu beitragen können, dass wir ein bisschen mehr Klarheit in diese Thematik kriegen können, machen wir das immer sehr gerne. Von daher sage ich vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Wir
Tschüss.
freuen uns auf Sie.